D-Radio Wissen. 100.
Ein Atemzug. Mit einem Atemzug kann ich vielleicht 3, 4 Sätze sprechen. Mit einem Atemzug kann ich, keine Ahnung, ich habe es nie wirklich gestoppt, 40 Sekunden vielleicht tauchen. Herbert Nitsch kann mit einem Atemzug 9 Minuten unter Wasser bleiben. 253 Meter tief tauchen. Konnte, muss man sagen. Denn als der Apnoe-Taucher aus den 253 Metern wieder aufgetaucht ist, wurde er ohnmächtig und erlitt multiple Schlaganfälle. Am 6. Juni 2012 war das. Ein Weltrekordversuch, lange und intensiv vorbereitet, Ziel, den eigenen Weltrekord von 214 Metern zu überbieten. Vor der griechischen Insel Santorin ließ sich Herbert Nitsch von einem speziellen Schlitten in die Tiefe ziehen. Als er auftauchte, war alles anders. Die Ärzte sprachen von Rollstuhl, schweren, dauerhaften Schäden im Hirn. Herbert Nitsch ist knapp mit dem Leben davongekommen. Ich bin mit Herbert jetzt über Skype in Nizza verbunden. Hallo Herbert.
Hallo, frag mich.
Wie geht es dir heute, 4 Jahre später? Du sitzt nicht im Rollstuhl, aber welche Folgen dieser Schlaganfälle spürst du noch?
Einige. Leider im Wasser keine, Gott sei Dank. An Land sehr wohl Koordination, Artikulation und Balance.
Wir wollen gleich über diesen Tag sprechen, diesen 6. Juni 2012, wo du runtergegangen bist auf diese Tiefe. Aber vorher wollte ich von dir wissen, wie du überhaupt zum Apnoe-Tauchen gekommen bist. Denn das ist ja, naja, eine wirklich krasse Sache, körperlich eine wahnsinnige Leistung.
Ja, es war ein reiner Zufall eben, dass ich auf Scuba-Tauch-Safari war in Ägypten und die Airline mein gesamtes Equipment verstampft hat. Ich deswegen dann dort nur schnorcheln unterwegs war, mit Kamera und abgelenkt war vom Eigentlichen. Und das Luftenhalten beim Schnorcheln war so, ja, ich war beschäftigt damit, das Foto zu machen und unbewussterweise dabei trainiert. Und später dann hat mich ein befreundeter Taucher aufmerksam gemacht, dass es eigentlich Weltrekord ist zum Freitauchen. Und ich habe gesagt, was ist Freitauchen? Weil ich kannte das gar nicht.
Moment, ganz kurz, Herbert. Das heißt, du bist da mit der Kamera unten rumgetaucht und hast die Zeit irgendwie vergessen. Und das war schon eine wahnsinnige Leistung, ja?
Ja, dadurch, dass ich das tagelang mehrere Stunden gemacht habe, habe ich unbewussterweise trainiert dafür, immer länger und immer tiefer tauchen können.
Und dann kam der Punkt, wo du von dem Kumpel angesprochen wurdest und es professionalisiert hast direkt und direkt eingestiegen bist?
Es war eigentlich nur ein Hobby. Ich habe das neben dem Beruf gemacht. Und der hat aber gemeint, eben kauf da ordentliche Flossen und probier das. Und mach einen österreichischen Rekord im Freitauchen. Die österreichischen Freitaucher waren am Anfang nicht so amüsiert darüber, über mein Können. Und deswegen bin ich dann gleich zur internationalen Szene, hier in Nizza eigentlich, gestoßen und habe dann eben ein Jahr später dann meinen ersten Weltrekord direkt aufgestellt.
Nach einem Jahr. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ging recht schnell.
Dann kamen aber ja auch Jahre von Training, ne? Also du hast ja tatsächlich deinen Körper, kann man so sagen, optimiert, um eben auch in diese wahnsinnigen Tiefen zu kommen, so lange eben unter Wasser bleiben zu können. Da ist richtig viel Technik dabei, Atemtechnik, und tatsächlich ist es so, dass dein Lungenvolumen unfassbar viel größer ist als zum Beispiel meins.
Ja, aber ich habe das nicht von Anfang an gehabt, sondern bewusst trainiert, dass man das Maximalvolumen steigern kann ordentlich durch Luft nachpressen in die Lunge mit einer speziellen Technik.
Das sieht so aus, als ob du Luft schluckst, ne?
Genau, dass man, es wird auch genannt Karpfen oder Packing, dass man Luft mit dem Mund schluckt und nach unten drückt, aber eben nicht in den Magen, sondern in die Lunge. Und dadurch eben die Lunge dehnt und langsam sich das steigern kann. Ich bin gekommen von 7 auf ungefähr 10 Liter mit normaler Einatmen und von 10 Liter mit der Technik noch einmal auf 15 Liter.
Zum Vergleich, was hat ein normaler Mensch für ein Lungenvolumen?
Ja, 6 bis 7 Liter.
Wahnsinn. Kommen wir jetzt mal zu dem 6. Juni. Du wolltest ja da schon deinen eigenen Weltrekord brechen an diesem Tag. Wusstest, dass das ein, naja, sehr ehrgeiziges Unternehmen ist. Wie hast du dich auf diesen Tag vorbereitet?
Ja, es war eine lange Vorbereitung. Eben auch technisch, das Equipment, Infrastruktur, Behörden und so weiter. Und den Körper immer wieder feingetuned, dass mein Training eben speziell immer darauf abgestimmt wurde, für generelles Tieftauchen, eben auch für das No Limit.
No Limit heißt eben so tief es geht.
No Limit ist eine eigene Disziplin von ungefähr 8 mit Gewicht runter mit der Maschine, einem sogenannten Tauchschlitten und mit Auftrieb von Luft nach oben.
Also du musst nicht selber runterschwimmen, sondern wirst eben runtergezogen. Nur hast du dich wahnsinnig darauf vorbereitet, bist wahnsinnig erfahren gewesen, als du dann angetreten bist, diesen eigenen Weltrekord zu knacken. Wie sahen denn die Sicherheitsvorkehrungen aus?
Es wurde eben genau geplant, was gemacht wird, wenn etwas schiefgehen sollte. Sprich Sicherheitsboot, der Sicherungstaucher, dass sie mich gleich nach oben bringen, ins Boot bringen, vom Boot an Land. Von Land mit der Ambulanz eben zum Flughafen, Flugzeug nach Athen zur Tokammer.
Also das heißt, der Rettungsplan war schon vorher ganz klar. Der Tauchgang selber hat ja dann auch eigentlich ganz gut geklappt. Also du bist wie geplant mit dem Schlitten runter. Vorher hast du dein Lungenvolumen gesteigert, bist auch den Weltrekord getaucht. Dann ist es aber beim Auftauchen schiefgegangen. Was ist da schiefgegangen?
Ja, aufgrund von Tiefenrausch bin ich eingeschlafen. Es ist schwierig zu verstehen, warum man einschläft unter Wasser. Man muss sich aber vorstellen, dass Tiefenrausch ist zu verstehen wie Alkoholrausch. Und das gepaart mit super entspannt sein, was man sein muss beim Freitauchen an sich, um maximale Leistungen zu erbringen, hat dazu geführt, dass ich eingeschlafen bin.
Das heißt, du warst wirklich so entspannt und so ruhig, dass du richtig weggenickt bist. Also es ist jetzt keine Ohnmacht oder sowas wegen Druck, sondern einfach eingeschlafen.
Einfach eingeschlafen, ja. Beim Auftauchen auf ungefähr 80 Meter. Und der Tauchschlitten ist dann mit mir automatisch auf 24 Meter stehen geblieben. Die Sicherungstaucher, die entgegenkommen sind, haben mich regungslos vorgefunden. Aber ich bin sofort aufgewacht. Ich habe dann gleich nach dem Seil gegriffen, um den Dekompressionsstopp zu machen.
Da muss ich jetzt nur kurz einhaken. Ja. Dieser Dekompressionsstopp ist total wichtig, um eben Schäden zu verhindern beim Auftauchen. Man darf nicht direkt hoch.
Es ist so, dass ich einen Dekompressionsstopp einlegen muss, dass man dem Körper Zeit gibt, abzugasen. Weil es bildet sich Gas im Blut, die langsam wieder ausperlen müssen.
Die Folge sonst wäre, dass diese Gase eben im Blut wären weiterhin und dort Schäden verursachen können.
Genau, das verstopft die Blutzufuhr und gewisse Areale vom Körper oder auch Hirn unterversorgt werden.
Das ist dann die Dekompressionskrankheit.
Genau.
Und genau das ist dir passiert, weil dieser Stopp nicht eingelegt wurde. Die Kollegen haben gedacht, du bist ohnmächtig und wollten das Richtige tun, dich sofort an die Oberfläche bringen, damit eben dieser Rettungsweg, den ihr schon vorgeplant hattet, eingehalten werden kann.
Ja, die haben mich dann gleich nach oben gebracht, dass ich stoppen wollte, haben die nicht beachtet, weil sie glaubten zu wissen, dass ich aufgetaucht werden muss. Aber mir war klar, dass ich wieder runter muss. Ich bin sofort nach dem Auftauchen wieder runter mit Sauerstoff, um eine Deckelkrankheit zu reduzieren. Und während ich dort gehangen bin, auf 10 Meter mit Sauerstoff, ist nach einer Viertelstunde ungefähr die Dekokrankheit eingetreten.
Wie hast du das gemerkt?
Teile vom Körper sind zuerst eingeschlafen, dann komplett regungslos, bewusstlos, gelähmt. Und mir war sehr schwindelig. Und dass ich dann eben gemerkt habe, es wird immer schlimmer. Wir müssen das Ganze abbrechen, dass die Rettungskette in Aktion treten.
Das heißt, du bist dann in ein Krankenhaus gekommen. Hast du das überhaupt noch mitbekommen oder war dann irgendwann die Dekompressionskrankheit so schlimm, dass du bewusstlos warst?
Ich habe das nur teilweise in Erinnerung. Und ich war dann im Spital in Athen großteils im künstlichen Koma, eine Woche lang.
Das ist typisch bei Schlaganfallpatienten, dass sie ins künstliche Koma versetzt werden.
Ja, wenn es zu kritisch ist, um sie besser zu behandeln können. In meinem Fall waren eben viele Schlaganfälle der Fall.
Nun war ja die Rettungskette dafür gestaltet worden, dass du möglichst schnell in eine Druckkammer kommst. Warst du dann im Krankenhaus auch in so einer Druckkammer?
Ja, nach ein paar Stunden kam ich in die Druckkammerbehandlung. Ein paar Stunden sage ich deswegen so, weil eigentlich wäre jede Minute wichtig. Und den Ärzten war wichtig, das Ganze zu untersuchen, zu verstehen. Teilweise auch verständlich natürlich.
Also zu verhindern, dass diese Bläschen, die im Blut entstanden sind, Schäden anrichten können. Nur haben diese Bläschen Schäden angerichtet. Und es gab diesen Fehler in der Rettungskette. Es gab den Fehler, den vielleicht Ärzte gemacht haben bei der Behandlung. Welche Folgen haben dir dann die Ärzte, als du vielleicht wieder beim Bewusstsein warst, aus dem künstlichen Koma aufgewacht bist, genannt? Also was haben die Ärzte für eine Prognose für dich abgegeben?
Ja, ich war eigentlich wie ein Gemüse und folgedessen haben die Ärzte eigentlich hinter meinem Rücken gesprochen und ich habe da deutlich gehört, dass ich für mein Leben lang ein Gemüse bleibe und im Rollstuhl bleibe. Und ich habe da nach und nach gemerkt, dass es eigentlich besser geht als erwartet, dass ich die ganze Reha selber in die Hand nehmen muss, weil die Reha war ausgelegt für Standardpatienten und als Freitaucher kennt man seinen Körper sehr gut und weiß genau, was man wie beeinflussen kann. Ich musste raus aus Reha-Zentrum, um das selber zu machen.
Also gegen den Rat deiner Ärzte hast du die Sache selber in die Hand genommen. Wie war dein körperlicher Zustand da? Also konntest du selber das Krankenhaus laufend verlassen und wie schnell ging es dann besser, als du dich selber um die Reha gekümmert hast?
Es waren eben alle Ärzte, alle gegen mich, gegen mein Vorhaben. Freunde und Familie waren auch dagegen, dass ich die Reha verlasse. Aber nichtsdestotrotz, nachhinein betrachtet, war das meine beste Entscheidung überhaupt. Dass ich nach Hause gegangen bin, oder mit dem Rollator eigentlich, dass ich nicht nur Ausdauersport gemacht habe wieder, sondern einfache Balanceübungen bei einem Bein stehen oder auch Gedächtnisübungen, um das Gehirn zu fordern.
Wie schnell warst du denn dann wieder im Training? Wie lange hat es gedauert, bis du wieder richtig lange oder richtig tief getaucht bist?
Ich war schnorcheln nach einem Jahr, aber Tieftauchen 2 Jahren.
Das ist ja unglaublich. Also du hast gerade beschrieben, du bist als jemand, der nur am Rollator gehen konnte, aus der Reha rausgegangen und dann ging es so schnell, dass du wieder im Wasser warst. Wie kannst du dir das erklären?
Ich kann mir das einfach so erklären, dass man eben, wenn man wirklich an sich arbeitet, wie ein Sportler und als Freitaucher, versucht man eben auch Körper, wirklich genau die Abläufe zu verstehen vom Körper, dass man sich wirklich entspannt, nicht nur körperlich, sondern auch mental entspannt. Ich glaube, das ist etwas, was ein Otto-Normalverbraucher vielleicht weniger versteht und weniger verstehen möchte.
Also hat dir deine Erfahrung als Apnoe-Taucher dabei geholfen, wieder fit zu werden? Das ist gar keine Frage. Rückblickend, würdest du sagen, du hast an diesem 6. Juni 2012 Glück gehabt, dass du überhaupt die Sache überlebt hast?
Glück gehabt, dass ich überlebt habe, ja. Aber es war eben nicht vorhersehbar und nicht kalkulierbar, weil das, was passiert ist, noch nie passiert ist.
Hat dich denn der Unfall verändert? Mal abgesehen von den körperlichen Problemen, die noch bleiben, die du beschrieben hast.
Zwangsläufig habe ich mich eingebremst, dass ich eben das Leben nicht nur im Schnellzugtempo erlebe, sondern wirklich bewusst langsamer werden musste und auch dadurch das große Bild sehe und bewusster lebe, sagen wir so.
Was machst du denn jetzt in deinem Leben?
Ich habe jetzt gerade fertiggestellt meine Autobiografie, die in den nächsten Monaten veröffentlicht wird. Abgesehen davon bin ich damit beschäftigt, ein Boot zu konstruieren, ein Boot zum Draufleben mit Solarantrieb und aber auch mit Lenkdrachen automatisch gesteuert. Und abgesehen davon bin ich seit längerer Zeit, schon seit 3 Jahren, am Advisory Board von Sea Shepherd, einer Non-Profit-Organisation, die sich einsetzt für den Schutz der Meere. Weil als Freitaucher habe ich über die Jahre gesehen, wie die Meere überfischt werden, die sinnlos Haie getötet werden, Wale getötet werden. Und deswegen bin ich stolz darauf, am Advisory Board zu sein für Sea Shepherd, um den Schutz der Meere bewusst zu machen.
Das Meer also immer noch Mittelpunkt im Leben von Herbert Nitsch. Wie oft bist du in der Woche im Wasser, vielmehr unter Wasser?
Es ist unterschiedlich. Wenn ich das Meer da habe, dann bin ich kaum rauszubekommen. Dann verbringe ich Zeit zum Essen am Land und zum Schlafen. Ansonsten, wenn ich nicht am Meer bin, geht mir das Meer auch nicht so ab, obwohl ich dem entgegenstrebe, auf dem Boot zu leben und wirklich Zeit zu haben dafür.
Und ich bin mir sicher, dann werden wir uns nochmal sprechen.
Unter Wasser.
Unter Wasser. Das ist eine gute Idee. Wir blubbern uns ins Mikrofon. Okay, Herbert Nitsch, ja. Danke für das Gespräch und alles Gute.
Ich danke. Alles Gute. Wiederhören.
D-Radio Wissen 100.